Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum More & Mehr Kreuzfahrt-Podcast, Ausgabe 24. Und was soll ich sagen? 3 Tage eher, als eigentlich vorgesehen ist. Woran liegt das Ganze denn? Ja, das ist ja heute mal wieder eine News-Folge und ich bin ab heute unterwegs und habe gar keine Zeit, das zu produzieren. Und da dachte ich mir so, naja, bevor ich diese Folge jetzt 3-4 Tage liegen lasse, machen wir es so, dass wir die schon 3 Tage mal eher bringen. Ja, News-Folge. Außerdem gucken wir mal, wie war denn meine Transatlantikreise, die ich gemacht habe, von New York nach Barcelona. Und wo bin ich denn jetzt unterwegs in den nächsten Tagen? Darüber sprechen wir auch. Und ja, also ich würde mal sagen, wir starten mit den News. Panikmache nach Todesfällen auf Expeditionskreuzfahrtschiff. Ja, wir sind in den vergangenen Wochen an diesem Thema natürlich nicht vorbeigekommen. 3 Tote an Bord der Hondius innerhalb weniger Wochen, alle mit ähnlichen Symptomen. Lange war unklar, warum. Die Hondius ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff vom Anbieter Oceanwide Expeditions in den Niederlanden. So, man wusste also erst lange nicht, was ist los. Der 3. Tote hat dann die Erkenntnis gebracht, es ist das Hunter-Virus und zwar in der Variante Andes-Virus. Das zirkuliert in Argentinien und Chile in erster Linie. Übertragung typischerweise über Ausscheidungen von Nagetieren, über Aerosole und Inkubationszeit normalerweise 2 bis 4 Wochen. Nun ist es so, dass das Hunter-Virus normalerweise nur vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann und nicht Mensch zu Mensch untereinander. Aber diese Variante Andes-Virus, die ist da anders. Da geht auch Mensch zu Mensch. Der 1. Tote war ein Niederländer. Der hatte vorher auch noch einen 4-Monats-Roadtrip gemacht durch Südamerika vor dem Beginn der Expeditionsreise. Und die 2. Tote, gut 2 Wochen später, war dann seine Frau. Ja, dann ist das Schiff erstmal weitergefahren und das war dann gar nicht so einfach, denn die Kapverden haben die Einreise verweigert. Spanien hat das Schiff dann auf den Kanaren Teneriffa anlegen lassen und man hatte dann einen Evakuierungsplan, der extrem aufwendig war. 22 Länder waren daran beteiligt, also das muss man sich mal vorstellen. 149 Menschen waren an Bord, davon 7 Deutsche und alle wurden in ihre Heimatländer ausgeflogen und müssen dort zu Hause in Quarantäne gehen. Die Quarantäne dauert aufgrund der langen Inkubationszeit mehrere Wochen. Ja, also das war die Geschichte, die uns in den vergangenen Jahren eigentlich überall begegnet ist, in Kurzform. Und ja, da waren dann schon wieder diese Schlagzeilen zu lesen, wie Killer-Virus auf Kreuzfahrtschiff. Ja, also Kreuzfahrtschiff, man spricht ja gerne in diesem Zusammenhang von Kreuzfahrtschiff, denn natürlich ist es ein Kreuzfahrtschiff, aber es gibt ja unterschiedliche Formen von Kreuzfahrtschiff. Wenn ich jetzt sage Flusskreuzfahrtschiff, ist das Interesse schon an so einem Thema deutlich geringer. Wenn ich sage Expeditionskreuzfahrtschiff oder vielleicht sogar ohne Kreuzfahrt, Expeditionsschiff, ist das Interesse auch gering. Aber in der Zeit, wo es halt bei den Medien darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen, so dass es dann zum Klick kommt, da nehme ich natürlich das Wort, was am meisten Aufmerksamkeit erregt und dann ist es natürlich ein Kreuzfahrtschiff. Die meisten haben noch nie was gehört von der Hondius, ja, aber gut, das spielt in dem Moment überhaupt gar keine Rolle. Jedenfalls hat man Bilder von dem evakuierten Schiff auf der Seite gezeigt, dann Livestreams teilweise von irgendwelchen Aktionen, die da stattfanden. Also das war wirklich unglaublich, wenn man sich das in den vergangenen Wochen angeguckt hat. Ja, und das war dann natürlich bei vielen so ein Reflex, so nach dem Motto, Mensch, das hatten wir doch schon mal. Schon wieder ein Schiff, schon wieder ein Virus. Damals die Diamond Princess in Japan, wir erinnern uns 2020, also überhaupt gar keine Frage, das Corona-Trauma sitzt tief. Ja, auch wenn Wissenschaftler gesagt haben, das Hunter-Virus ist nicht Corona, es ist auch nicht das Norovirus, es ist nicht so ansteckend wie eine Erkältung. Ja, die Mensch-zu-Mensch-Übertragung beim Andes-Virus soll eigentlich extrem selten sein. Ja, aber gut, es hat da doch dann einige Infizierte da gegeben auf dem Schiff. Also das wird sich ja auch alles noch untersucht werden. Das Robert-Koch-Institut jedenfalls hat das Risiko für die Allgemeinbevölkerung in Europa ausdrücklich als sehr gering bezeichnet. Ja, also im Grunde ist es nicht so die Gelegenheit dann für Panik an der Stelle. Ja, also wer jetzt in den vergangenen Wochen auf Kreuzfahrt war, der muss sich im Grunde keine Sorgen machen oder welches geht. So, ja. Also die Schiffe sind fernab von Südamerika, und selbst wenn jetzt ein Infizierter an Bord kommen sollte, das ist natürlich Stand heute extremst unwahrscheinlich. Ja. Also wir haben dramatische Bilder gesehen, aber die Realität, das kann man sagen, ist es eigentlich nicht. So, ja, und damit ist das Thema eigentlich schon abgehandelt, weil, wie gesagt, das war jetzt so intensiv, da überall zu sehen, zu hören, und ja, da denke ich, können wir das ein bisschen kürzer halten, auch wenn es natürlich, war überhaupt gar keine Frage, auch in dieser News-Folge jetzt das bestimmende Thema oder das Aufmacherthema der Headliner sozusagen war. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. So, jetzt kommen wir wieder zu den zu den Luxusproblemen, mit denen wir ja auch häufig in der Kreuzfahrt zu tun haben. Die MSC Preziosa ist am vergangenen Wochenende erst später zum Hamburger Hafengeburtstag gekommen. Sehr viel später. Es war eigentlich als Highlight geplant, eine Tagfahrt auf der Elbe am Samstag. Mit Anlauf dann zum 837. Hamburger Hafengeburtstag um 17 Uhr war die Ankunft geplant. So, ja, dann hat man allerdings den Gästen mitgeteilt, nee, das muss aus operativen Gründen, geht das leider nicht. Und ja, deswegen waren natürlich dann viele enttäuscht, denn es ist dann die MSC Preziosa erst am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen am Cruise Center Steinwerder angekommen. Hafengeburtstag war dann immer noch. Aber ja, man hat halt dieses Feuerwerk dann da am Abend nicht gehabt, was natürlich sehr bedauerlich ist und was wirklich ärgerlich ist, weil natürlich viele Leute gesagt haben, so Moment mal, das war doch eigentlich der Hauptgrund, dass wir an dem Tag da fahren wollten und überhaupt. Also ich kann euch da auch nochmal die letzte Folge vom Mord-Meer-Kreuzfahrt-Podcast ans Herz legen. Da hatte ich ja Kai Rodegrad zu Gast, einen der bekanntesten Reiserechtler in Deutschland, Rechtsanwalt, bekannt auch aus dem Frühstücksfernsehen, und ja, der hat sehr viel zu diesem Thema gesagt. Ja, was macht dann so eine Reederei gerne mal, um die Gäste zu besänftigen? Dann geben sie erstmal Bordguthaben, 50 Euro pro Gast, maximal 100 pro Kabine. Ja, aber da ist dann natürlich die Frage, ob das dann schon so das Maximum ist, was so eine Reederei zahlen muss. Es gab dann wohl noch, das habe ich dann auch noch gelesen, einige, die das verkauft haben, die haben dann damit beworben, man wäre Teil einer Parade beim Hafengeburtstag. Nur Parade, da ist wohl irgendwas in verwechselt worden. Weil es gibt in dem Sinne keine Parade am Samstag beim Hafengeburtstag. Das ist eben was, das gibt es bei den Hamburg Cruise Days, ja. Also, ist immer so eine Sache, ne? Wenn man dann Sachen ankündigt und so, dann ja, muss man eigentlich sich schon genau überlegen, ob es das auch wirklich gibt, was man da ankündigt. Ja. Royal Caribbeans neue kleine Schiffe werden ganz schön groß. Royal Caribbean hat ja vor kurzem neue Schiffe bestellt. Ende Januar hat man bekannt gegeben, man bestellt eine neue Schiffsklasse, und zwar die sogenannte Discovery Class, die Klasse für Entdecker, wenn man so will. Und jetzt ist schon jahrelang immer, also wirklich, ohne Witz, jahrelang ist über diese Klasse schon gesprochen worden. Und ja, das wird dann eine neue Klasse mit kleineren Schiffen, denn Royal Caribbean ist ja dafür bekannt, riesige Schiffe zu bauen. Icon of the Seas, Oasis of the Seas, 6000 Gäste, so überhaupt gar kein Problem. Und dann hat man immer gesagt, so ja, auch Royal Caribbean hat bestätigt, ja, wir arbeiten an einer kleineren Schiffsklasse, die Discovery Class eben. Und ja, als man das nun Ende Januar 26 bekannt gegeben hat, die Bestellung bei Saint-Nazaire, bei Chantier de l'Atlantique in der Werft, da wurde noch nicht bekannt gegeben, wie groß werden denn die Schiffe. Aber jetzt sind in irgendwelchen Unterlagen für Anleger, ist jetzt bekannt gegeben worden, es gibt eine geplante Kapazität der Schiffe von 4.300 Passagieren bei Doppelbelegung. So, da fragt man sich jetzt, Moment mal, das sollen jetzt die kleinen Schiffe sein? In der Tat, das sind jetzt die kleinen Schiffe. Wenn wir mal vergleichen, es gab ja über viele Jahre die Quantum-Klasse aus Papenburg, 4.200 Gäste bei Doppelbelegung, das sind die mit diesem North Star, mit dieser Kapsel, ne, die über dem Pooldeck aufsteigen kann. Ja, also kann man sagen, die Discovery Class hat etwa Quantum-Class-Größe, und das, obwohl es ja eigentlich kleine Schiffe werden sollten. Ja, und wenn man so überlegt, so okay, Royal Caribbean hat noch die Vision und die Radiance Class, ja, jeweils ungefähr so mit 2.500 Passagieren und das soll jetzt so der Ersatz sein, ja. Also das ist halt so eine Sache. Ausgeliefert werden die Schiffe, die ersten beiden 2029 und 2032. Es gibt aber auch noch 4 weitere Optionen für Schiffe. Und ja, jetzt wurde natürlich intensiv diskutiert unter Fans und ja, die einhellige Meinung war, die meisten waren also ziemlich enttäuscht, weil viele auf echte mittelgroße Schiffe gehofft hatten und nicht auf so Schiffe, ja, jetzt in dieser Kapazität über 4.000 Passagiere. Ich finde aber, und deswegen habe ich das jetzt auch so an einer vorderen Stelle mit reingenommen, was ich halt interessant finde, man könnte sich da mal die Frage stellen, wird es eigentlich künftig überhaupt noch so mittelgroße wirklich mittelgroße Kreuzfahrtschiffe geben? 2.500, 3.000 Passagiere bei den Marken im Massenmarkt, im Premiummarkt so? Oder sind diese Zeiten ein für alle Mal vorbei? Ja, wenn wir mal schauen, aktuelle Neubauten auch so in Deutschland, Mein Schiff Relax, Mein Schiff Flow, haben wir 4.000 Gäste, die bekommen jetzt nochmal Schwesterschiffe, was man ja gerne in solchen Fällen vielleicht auch nochmal macht, dass man nochmal guckt, kann man nochmal ein paar mehr Kabinen raufgeben, so, ja, dann sind es vielleicht 4.300 Gäste, also das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber das weiß ich nicht. Die AIDA-Neubauten, die kommen ab 2030, die werden auch über 4.000 Passagiere haben. Ja, und die Frage ist, wird es noch mittelgroße Schiffe überhaupt geben? Oder ist es so, dass sich das einfach aus wirtschaftlichen Gründen für die bestehenden Anbieter überhaupt gar nicht mehr rechnet? Denn man sieht es ja, wenn man selber vielleicht baut oder so, ist auch alles teurer geworden. So geht das natürlich den Werften auch. Inflationsthema. Hat man Zinsthema so und dann das könnte eben dazu führen, dass man am Ende sagt, so okay, ja, man könnte das mit diesen kleineren Schiffen machen, aber das rechnet sich halt nicht und dann baut man halt groß. So, denkst du, okay. Ja, also deswegen fand ich das ganz spannend. So kann man daran jetzt sehen, dass es diese mittelgroßen Schiffe nicht mehr gibt. Und ich würde mal vorsichtig sagen, das kann man daran sehr gut wohl sehen, ja. Also die Zeit, würde ich sagen, dieser Schiffe ist vorbei. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren, ja, wie es so sein wird. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, ich war ja jetzt unterwegs auf der Valiant Lady von Virgin Voyages, 2.700 Passagiere bei Doppelbelegung. Wir haben 4 Schiffe davon, wollen eigentlich auch noch mehr Schiffe haben, müssen sie natürlich irgendwie langsam dann mal bestellen. Dann wird es spannend an der Stelle. Würden es dann auch so eher so 4.000 werden oder bleibt man wirklich so bei unter 3.000? Ja. Aber gut. So, wo wir jetzt bei den neuen kleinen Schiffen sind, die ganz schön groß sind, gucken wir noch auf die riesigen Schiffe. Royal Caribbean hat Optionen für Schiff Nummer 6 und 7 der Icon-Klasse in Festbestellungen umgewandelt. Und ja, und Maya Turku ist damit weiterhin beschäftigt. Die Auslieferung wird sein der Icon 6 in 2029 und der Icon 7 in 2030. Das sind natürlich jetzt nur Platzhalternamen. Die Schiffe werden ja nicht so heißen. Ja, nicht so wie bei Mein Schiff, sondern die bekommen dann andere Namen wie Legend of the Seas, die in diesem Sommer an den Start geht. Ja, man hatte das wie immer gemacht mit der Werft. Man hatte eine Option vertraglich schon mal gesichert, dass also die Reederei sagt, ja, wir halten euch hier das Dock, wo gebaut wird, halten wir euch frei. Und irgendwann kommt dann der feste Auftrag. Hängt natürlich immer ein bisschen damit der Finanzierung zusammen. Relativ komplexe Geschichte. Bruttoraumzahl pro Schiff rund 250.000. Das ist also die derzeit weltgrößte Kreuzfahrtschiffklasse. Also immer verglichen mit AIDA Nova, die kennen wir hier auf dem deutschen Markt, 180.000, da haben wir 250.000. Also ist schon irre, ja. Ja, und das Ganze ist eben Teil einer Vereinbarung mit Maya Turku, die den Aufträge sichert von Royal Caribbean bis 2036. Ja, mal gucken, ob ich mal raufgehe jetzt auf die Legend of the Seas. Ich war früher mal auf der Legend. Das war ein kleines Schiff. Die hat hier Kreuzfahrt nach Hamburg gemacht. So, jetzt kommt sie als Riesenschiff wieder. Ist im westlichen Mittelmeer auch unterwegs. Also schauen wir mal. Vielleicht gucke ich mir das Ganze mal an. Das vierte Icon-Schiff kommt dann im nächsten Jahr, nämlich die Hero of the Seas. Erst wurde sie abgebrochen, die Weltreise der Vasco da Gama. Dann, jetzt hängt sie fest in Brest. Ja, was ist passiert? Die Weltreise der Vasco da Gama musste abgebrochen werden in Lissabon, einige Tage vor dem geplanten Ende. Also ja, besser am Ende als am Anfang einer Weltreise. Also da sind alle dann mit einem Schrecken und dann auch einer entsprechenden Entschädigung mit Sicherheit auch davon gekommen. Aber ja, man hatte eben das Problem, es gab einen technischen Defekt, so dass die Schiffsgeschwindigkeit massiv beeinträchtigt war. Die Sicherheit selber nicht, das sagen die Veranstalter dann ja immer gerne dann dazu, damit sich keiner Sorgen machen muss, aber der Schaden ist wohl komplexer als angenommen. Eigentlich wollte man dann nach dem Werftbesuch in Brest schon wieder zum 9. Mai in Hamburg zum Hafengeburtstag wieder starten. Das Ganze hat nicht geklappt. Ja, und die nächste buchbare Reise startet, stand jetzt am 26. Mai diesen Jahres. Und da muss man natürlich ein bisschen beobachten, wird es dabei bleiben oder kommt da doch nochmal eine Absage dazu? Ja, denn man ist ja bei so Reparaturen auch auf Ersatzteile zum Beispiel angewiesen. Und ja, was ich mich immer frage, ne, bei diesen Werften, sind die eigentlich dann so wenig gebucht, dass man da mal eben dann länger drin bleiben kann in den Docks? Also das finde ich auch interessant, ja. Weil normalerweise würde man ja sagen, keine Ahnung, eine Woche Reparatur. So, jetzt klappt das nicht in der Woche. Man muss vielleicht noch zwei Wochen länger bleiben. Aber was ist denn dann mit den Schiffen, die vielleicht danach gekommen wären? Also da muss ich auch nochmal fragen. Das jemanden, der sich damit auskennt. Weil das weiß ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht weiß es jemand von euch. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare auf YouTube oder auf Spotify. Bei Apple Podcasts geht das nicht. So, die Disney Adventure, das größte je in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff, hatte schon nach 2 Monaten jetzt einen Schaden. Disney Cruise Line musste spontan die Reise mit der Disney Adventure ab Singapur absagen. Blöd war, die Gäste waren da schon an Bord gegangen für die Reise. Okay, Disney Cruise Line hat dann Hotels, Transfers organisiert, gab natürlich logischerweise den vollen Reisepreis zurück plus Rabatt für die nächste Kreuzfahrt, was man dann so macht. Eine offizielle Stellungnahme zur Ursache gab es bis heute nicht, aber man hat den Gästen mitgeteilt, es gab Probleme mit einem der Azipods. Das sind die schwenkbaren Propellergondeln, mit denen moderne Großschiffe angetrieben und gesteuert werden. Ja, die Disney Adventure ist ja erst seit 2 Monaten im regulären Dienst. Die Jungfernfahrt war Mitte März und das Schiff hat ja schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Es war ja das größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff, eigentlich für den Genting-Konzern geplant, der dann pleite ging. So, dann hatte man gesagt, so okay, Disney Cruise Line übernimmt das und macht zusammen mit Meyer, bringen sie das Ganze zu Ende. Das hat dann gut geklappt und man hat gesagt, Disney Cruise Line, man will das jetzt für 5 Jahre zumindest schon mal in Singapur stationieren. Ja, aber dann nach kurzer Zeit der Defekt, wobei man sagen muss, Azipod-Defekte sind kein Einzelfall. Ja, das ist, wenn man so will, die Schwachstelle moderner Großschiffe. Das kann man durchaus so sagen. Ja, und Disney hat ja noch einiges geplant. Also die Flotte steigt ja nochmal deutlich mit Schiffen aus Papenburg. Ich glaube, es sind jetzt 5 Neubauten, die da noch kommen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, Celestial Cruises. Beide Schiffe sind nach 7 Wochen Zwangspause wieder zurück im Betrieb. Wir erinnern uns, 6 Schiffe waren gefangen durch die Sperrung der Straße von Hormuz, der Krieg im Iran und drumherum. Ja, die Celestial Discovery und die Celestial Journey, die waren auch betroffen. Also die Celestial Discovery ist ja die ehemalige AIDA Aura. Deswegen ist das auch für viele immer nochmal besonders interessant. Ja, und die Discovery lag in Dubai, die Journey in Doha. Und 7 Wochen ging nichts. Dann gab es mal Mitte April dieses kurze Zeitfenster zur Passage der Straße von Hormuz, wo alle Kreuzfahrtschiffe dann rausgefahren sind, alle 6. Und ja, die meisten, also mein Schiff 4 und mein Schiff 5, die sind um Afrika gefahren, um Südafrika. Also das ist ja dann ein riesiger Umweg, weil man eben den Suezkanal und das Rote Meer gemieden hat. Wegen der Probleme dort mit den Houthi-Rebellen. So, es gab aber auch schon mal in der Vergangenheit Fälle, wo Kreuzfahrtschiffe da ohne Gäste durchgefahren sind. Und das hat man jetzt hier auch gemacht mit den beiden Celestial-Schiffen. Ja, und die waren jetzt die ersten, die wieder im Dienst waren. Am 1. Mai startete das für die Discovery in Lavrion und am 2. Mai für die Journey ab Piräus. Ja, Celestial ist ja nur ein kleiner Anbieter, hat nur diese zwei Schiffe. Und da muss man natürlich sagen, ja, jeder Ausfall ist natürlich für die zypriotische Reederei existenziell, wenn man so will. Ja. Ja, ansonsten, wie sieht es aus mit dem Neustart? Jetzt ist heute, wo es online geht, der 14. Jetzt am 17. Mai startet in Triest die Mein Schiff 4 wieder. Und am 15. schon in Mein Schiff 5 in Heraklion geht's ebenfalls wieder los. Aber da hat eben die Afrika-Umrundung über 3 Wochen gedauert. Und auch für die MSC Euribia geht's wieder los. Die war ja auch gefangen, wenn man so will. Und zwar am 16. Mai in Kiel. Wann bin ich denn da? 14? Ich bin am 17. in Kiel. Da sehe ich sie nicht mehr. Schade. Na gut. So, und dann Aroya Cruises war dann, die hatten das letzte Schiff, das den Golf verlassen hat. Und Saisonstart dann auch mittlerweile in dieser Woche in Jeddah am Roten Meer. So. Diejenigen, die es mit Video sich angucken, sehen, es gibt eine kurze Trinkpause. Mein Gott. Also. Gut. Ab 2027 wird das halbe Nordmeer zur Umweltzone. Der Umweltausschuss der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO beschließt in London ein neues Emissionskontrollgebiet im Nordostatlantik. Das Ganze tritt in Kraft September 27 und das Gebiet ist ziemlich groß. Es zieht sich nämlich entlang der Küsten von Portugal, Spanien, Frankreich, britische Inseln, Irland, Färöer, Island, Grönland. Das ist also rund 200 Seemeilenstreifen und es ist dann mit rund 5 Millionen Quadratkilometern das weltweit größte Umweltschutzgebiet auf See. Es verbindet schon bestehende Schutzgebiete in Nordsee, Mittelmeer und Nordamerika zu einem durchgehenden Band, wenn man so will. Was bedeutet das konkret? Erlaubt sind dann in dieser Zone nur noch maximal 0,1% Schwefel im Treibstoff. Sonst hat man 0,5%. Ja, und was bedeutet das? Ja, Schiffe mit Schweröl müssen entweder umgerüstet werden, entweder muss eine Abgasreinigung eingebaut werden oder die Schiffe müssen mit Marinediesel fahren, der halt weniger Schwefel enthält. Der Nachteil ist halt, bei Marinediesel kostet so typischerweise so 30-50% mehr als Schweröl. Deswegen ist es natürlich nicht so gerne gesehen für die Unternehmen. Aber ja, da bleibt ihnen jetzt wenig anderes übrig. Also Verlierer sind die älteren Schiffe ohne Abgasreinigung. Und der Umweltschutzverband NABU hat schon von einem Meilenstein gesprochen. Royal Caribbean, schräge Meldung, Royal Caribbean testet eine Gebühr für Ungeduldige. So will ich es mal ausdrücken. Royal Caribbean hat das in den USA testweise gestartet und zwar betrifft das sogenannte Garantiebuchung. Also da, wo ich eine Glückskabine bekomme. Ja, also das ist der günstigste Tarif. Das haben ja AIDA und Mein Schiff, kennen wir auch. So, der günstigste Tarif. So, und jetzt kann man sagen, ich will das nicht erst wenige Tage vor Einschiffung wissen, was ich da für eine Kabine habe, sondern mit dieser Gebühr für Ungeduldige, irgendeinen anderen Begriff haben sie es ja, Early Assignment nennen sie es. Also die frühzeitige Bekanntgabe oder was? Das kostet dann so $30. Dann kriege ich das Ganze schon früher zugewiesen. Also dann schon über 30 Tage früher, teilweise sogar 50 bis 80 Tage früher. Je nachdem muss ich also nicht warten bis auf die letzten Tage. Ja, also die Kreuzfahrer in irgendwelchen Foren haben das eben dann schon getauft, die Ungeduldigkeitsgebühr, wenn man so will. Ja, und die Reaktionen waren überwiegend negativ, muss man sagen. Die Kreuzfahrer, die das diskutiert haben, so stupid und so bescheuert und Geldschneiderei und so. Also das waren dann so die Kommentare. Es wurde allerdings auch damit spekuliert, ist das nicht für die Reederei am Ende auch praktisch, wenn man die Kabine schon lange im Vorfeld hat? Weil die können dann natürlich gucken, hat das eine Auswirkung darauf, was man vorher verkauft? Weil das ist ja, das, was man seit einigen Jahren macht, dass man versucht, vor einer Kreuzfahrt schon möglichst viele Dinge zu verkaufen. Ausflüge, Getränkepakete, Spa-Behandlung, Internetpakete. Ja, weil es ist immer besser, wenn du es vorher verkauft hast, als wenn du da auf dem Schiff, da haben die Leute so viel zu tun, da vergessen sie es noch zu kaufen. Ja, das ist natürlich für die Reederei schlecht. Also insofern kann man natürlich dann hier mal gucken, ob das einen Einfluss hat, wenn ich möglichst früh den Leuten das schon mitteile, haben sie noch $30 bezahlt und dann buchen sie möglicherweise schon mehr Leistungen für dann an Bord. Also ja, ganz spannend. Was man sicherlich aber auch sagen kann, das ist ein Trend in der Branche, die Zusatzgebühren werden immer kreativer. Ja, also bin ich gespannt, wo das noch hinführt. TUI Cruises baut Anläufe mit Schiffen der Mein-Schiff-Flotte ab Hamburg massiv aus. Man geht von 11 Anläufen auf 36 Anläufe innerhalb von 2 Jahren. Ja, die Reederei, die ja in Hamburg hier auch sitzt, hat das Ganze angekündigt. Also konkrete Zahlen, 2025 hatten wir 11 Anläufe mit der Mein-Schiff-Flotte. Dieses Jahr sind es 25 Anläufe und im nächsten Jahr werden es 36 Anläufe sein. Also das Ganze hat sich dann innerhalb von 2 Jahren mehr als verdreifacht. Ja, und in diesen Tagen, genauer gesagt heute, wenn das online geht, ist ja die Mein-Schiff Relax zum ersten Mal in Hamburg und wird zum ersten Mal auslaufen. Und ja, es ist das erste Schiff der Intuition-Klasse, das dann hier mal zu Gast ist. Dieses Jahr gibt es noch weitere Anläufe, 3 der Relax in Hamburg, aber dann für 2027 gibt es sogar 21 Anläufe der Relax, ja. Also das neue Schiff für Hamburg, wenn man so will. Jetzt gehört ja zu TUI Cruises auch Hapag-Lloyd Cruises, die Luxusmarke. Da bleibt es bei 28 Anläufen in diesem Jahr und im nächsten Jahr kleinen Tick weniger, haben wir nur noch 25 Anläufe, ja. Die MS Deutschland ist in ihre letzte Sommersaison für Phoenix-Reisen gestartet. MS Deutschland, der Klassiker seinerzeit von Peter Deilmann, ist jetzt in Bremerhaven in die letzte Sommersaison für Phoenix-Reisen gestartet. Erste Reise läuft, 16 Tage, britische Inseln. Der Chartervertrag zwischen Phoenix-Reisen und der Reederei besteht seit 2016, ja, und der wird nach diesem Sommer nicht verlängert, weil man sich nicht darauf einigen konnte. Das war hier und da zu lesen, ja, dass gewisse Sanierungs-, Renovierungsarbeiten gemacht werden, eben vom Besitzer, von der Reederei. Und ja, das ist halt nicht passiert. Die letzte Phoenix-Reise endet damit am 5. September. Und das Schiff, ja, das ist weiter im Einsatz wie bisher in der Wintersaison als World Odyssey unter dem Namen für den Anbieter Semester at Sea. Das ist, ja, wenn man so will, ein Universitätsschiff dann. Also eigentlich ganz spannend. Ja, ja, und was nun im Sommer 27 passiert mit der Deutschland, das ist noch unklar. Ein neuerer Charterer ist natürlich denkbar. Ja, vielleicht macht es ein anderer von den deutschen kleineren Anbietern, die wir so haben. Theoretisch. Aber gut, der hat natürlich genauso gut dann die Probleme mit dem Zustand des Schiffes. Wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, vielleicht sind sie nicht alle so anspruchsvoll wie Phoenix, aber ja. Warum ist nun auch die Deutschland ja so begehrt, wenn man so will? Oder warum interessieren sich da so viele für? Es war mal das ZDF-Traumschiff und zwar ganz schön lange, von 1999, als sie neu war, bis 2014. Und es ist halt mit 520 Passagieren eine Schiffsgröße, die, ja, wenn man so will, auch für den Preis, den man da zahlt, eigentlich ausgestorben ist. Ein klassisches Premium-Schiff im traditionellen Stil. Aber klar, die Marktentwicklung ist anders. Es geht halt zu den großen Schiffen und diese kleinen Schiffe, ja, verschwinden möglicherweise mit der Zeit, außer jetzt vielleicht so im Luxussegment, ne? Ja. Ja, einige Reisen kann ich noch buchen, also wenn ihr noch dabei sein wollt, schaut mal vorbei. Aber es sind gegeben Reisen mit der Deutschland auch schon ausgebucht. Für die Mein Schiff Flow wird es 3 Taufpatinnen erstmals geben und die hat TUI Cruises jetzt vorgestellt, die Taufpatinnen der Mein Schiff Flow. Ja, das Ganze war so, man sollte eigentlich zwischen mehreren abstimmen und also Julia 20, Basketballerin, Annabelle 35 und Karin 67, Vielfahrerin mit über 50 Mein Schiff Reisen und es hatten sich 900 beworben. Und ja, dann haben 15.000 Stimmen wurden dann abgegeben, finde ich gar nicht so viel aus der Mein-Schiff-Community, aber gut. Ja, und dann am Ende hat man gesagt so, ach na ja, was sollen wir denn nur eine nehmen, wenn wir auch 3 nehmen können? Das hat es hier und da auch schon mal gegeben, dass man ein Schiff getauft hat mit mehreren, also warum nicht? Und Ja, insofern wurden die drei jetzt überrascht an Bord eines Schiffes, der Mein Schiff-Flotte, und zwar von Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Er entwirft auch die Taufkleider der Taufe, die dann stattfinden wird am 20. Juni im Hafen von Triest. Und dann gibt es Live-Konzerte auf der anschließenden Taufreise von Ray Garvey, Raymond, wir erinnern uns früher, und Tim Bensko an verschiedenen Abenden. Das Motto ist Go with the Flow vom 17. bis 25. Juni. Allerdings muss man sagen, so richtig attraktiv ist die Route nicht. Es ist am Anfang Triest dabei, nochmal ein paar Tage später ist Triest nochmal frei. Dann geht es irgendwie nach Mallorca und ja, das wirkt so ein bisschen so, als ob man nicht mehr viele Möglichkeiten gefunden hat, dann irgendwo zu liegen, denn es ist wirklich nicht so attraktiv. Und entsprechend ist dann die Taufreise der Mein Schiff Flow aktuell auch noch buchbar. Also bei Doppelbelegung und Flug habe ich da teilweise gesehen, so 1.700 Euro. Im Purtarif, also Taufreise im Purtarif, das gab es irgendwie gefühlt auch noch nie. Ja, aber gut, also wenn ihr mal vorbeischauen wollt, könnt ihr gucken auf more.de. Da landet ihr dann bei meinem Buchungs- und Beratungsteam von meinem Partner. Und ja, die machen euch dann ein Angebot gerne natürlich fertig. Viva Cruises hat die Viva Beyond getauft in Paris. Viva Cruises, seit wenigen Jahren ja überhaupt erst am Start. All-Inclusive-Anbieter auf dem Fluss, der sich auch sehr stark bemüht um internationale Gäste, also nicht nur deutsche Gäste. Und es gibt jetzt die neue Produktlinie Viva Boutique, noch höherwertiger mit vielen Suiten an Bord. Also über 50% der Kabinen sind Suiten, die dann bis zu 30 Quadratmeter groß sind. Und Taufpatin war jetzt eine norwegische Kreuzfahrtexpertin, weil man eben auch in diesem ganzen nordischen Markt sozusagen auf Kundensuche geht. Und ja, es gibt dann das Bordrestaurant Moments zum Beispiel, hat nur 12 Plätze, aber dafür dann Fine Dining mit einem Sternekoch aus Deutschland, der in Frankreich ein Restaurant betreibt, David Görne. Ja, also das wird was sein, aber auch im Riverside Restaurant wird es lokale Menüs geben. Das Ganze ist kein Neubau, das Schiff ist seit 2006 schon im Einsatz, aber man hat es komplett umgebaut, also man erkennt wohl noch wenig davon. Und das macht man bei so einem Flusskreuzfahrtschiff auch gerne mal ein bisschen radikaler als bei einem Hochseekreuzfahrtschiff. Das ist auch ein bisschen einfacher, zugegebenermaßen. Ja. Zweites Boutique-Schiff wird es dann geben ab Mai 2027 mit der Viva Unique ab Venedig. Dann unterwegs unter anderem auf dem Po. Und da wird das Konzept dann ähnlich sein. Da gibt es dann aber nicht französisches Essen, sondern italienisches natürlich. Ja. So, spannendes Gerichtsurteil. Ein Gericht sagt, der Reiseveranstalter muss etwas gegen Liegenreservierer tun. Sagt er so, mehr oder weniger. Das Amtsgericht Hannover hat jetzt nämlich einem Pauschalurlauber rund 1.000 Euro Reisepreisminderung zugesprochen. Der war unterwegs gewesen, hatte eine Pauschalreise gemacht nach Kos für über 7.000 Euro im Sommer 24 schon. Ja, und er hat sich dann beschwert, denn am Hotelpool war es so, dass morgens ab 6 Uhr waren die Liegen alle schon mit Handtüchern reserviert. Also ohne, dass Gäste sie dann tatsächlich genutzt haben. Also 6 kommt jetzt ein bisschen sehr früh, aber na gut, habe ich jetzt gelesen, 6 Uhr, lass es 7 Uhr gewesen sein, dann kommst du da um 10 Uhr hin, ist alles voll, ist natürlich fürchterlich. Ja, das Hotel hatte zwar offiziell ein Handtuchverbot, setzte es aber nicht durch. Ja, und jetzt hat das Gericht entschieden, ja, Moment mal, also der Reiseveranstalter, der muss schon sich vergewissern, dass das Verhältnis Liegen zu Gästen auch angemessen ist. Auch wenn er in dem Fall auch nochmal der Veranstalter, auch wenn er das Hotel gar nicht selber betreibt, das ist nochmal ein anderer Punkt. So, jetzt muss man gucken, jetzt, dass da der Gast nun so viel Geld zurückbekommt, ist natürlich jetzt erstmal ein Einzelfall. Aber spannend ist, ob das Ganze jetzt auf die Kreuzfahrtbranche übertragen wird. Denn man kann das natürlich für Pooldecks oder so genauso betrachten, ne? Dass man sagt so, ja Moment mal, also wie sieht denn das aus? Da ist alles reserviert und der Veranstalter tut da gar nichts gegen. So, ja, also das Liegenreservieren ist in der Regel fast immer verboten, also vielleicht im Luxussegment, da wird man es jetzt nicht so sagen, weil man da auch genug Liegen hat, so, aber ansonsten ist es eigentlich immer verboten, es wird aber häufig nicht konsequent durchgesetzt, wobei ich jetzt gerade wieder gelesen habe, jetzt so von so Aktionen bei NCL zum Beispiel, Norwegian Cruise Line, habe ich jetzt gerade heute Morgen noch gelesen, da machen sie wohl auf einigen Schiffen, da wird dann eine Uhrzeit draufgelegt auf die Kabine und wenn es auf die Liege, wenn es eine Stunde später noch da ist, dann wird die Liege geräumt, so kann man es ja machen, aber ja, Also, mal gucken, ob dann jetzt irgendwann die Folge ist, dass Kreuzfahrtgäste unter Berufung auf dieses Urteil der Reisepreisminderung verlangen. Man muss es natürlich dem Gästeservice an Bord mitteilen. Also man kann jetzt nicht sagen so, nö, ich habe nichts gefunden, heute nicht, morgen nicht. Und dann so sage ich nach der Reise so, ja, nee, ich hatte nie eine Liege. Das muss natürlich alles festgehalten und bewiesen werden, das ist klar. Ja, und genau, die spannende Frage wird sein, werden die Reedereien das Verbot jetzt strenger auch durchsetzen? Also, sehr gute Frage. Hapag-Lloyd Cruises hat eine Reise mit Moderatorenlegende Thomas Gottschalk angekündigt. Und zwar in dem Format Talk an Bord der Europa 2 mit Johannes B. Kerner. Welcome to Kerner. Das Ganze wird sein ab Mitte November. Die Reise im Reich der wilden Tiere. 16 Tage Kapstadt nach Mauritius. Habe ich auch schon gemacht mit der Atania damals. Ja. Und was ich da wirklich spannend finde, Thomas Gottschalk hat sich ja im vergangenen Jahr, 75 Jahre ist er jetzt alt, ja, öffentlich zurückgezogen und hat gesagt, so Mensch, ich brauche jetzt Monate Ruhe, ich will eigentlich auch gar nichts mehr moderieren, das ist jetzt hier eigentlich alles zu Ende mit meiner Sendung mit RTL, denn sie wissen nicht, was passiert mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch, so, dann hat er damit aufgehört. Und dann hat man eigentlich auch nichts mehr gehört. Er ist ja, zwar ist er so ein bisschen natürlich Zirkuspferdmäßig, aber gut, wenn man krank ist und gerade diese Form des Krebses, die er da hat, also das klang für mich alles jetzt nicht so trivial. Das war eher so eine seltene Form und ich dachte so, oh, 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 nochmal gucken, ob man den nochmal wieder sieht. Insofern fand ich es wirklich interessant, dass sie jetzt diese Ankündigung gemacht haben. Er hätte jetzt irgendwie neulich auch eine Gala oder was moderieren sollen. Da haben wir jetzt erstmal gesagt, so nee, verschieben wir auf September. Aber dass man jetzt auch schon diese Reise angekündigt hat mit Thomas Gottschalk, die er auch selber, Gottschalk selber, auf seinem Instagram-Account geteilt hat, das fand ich wirklich interessant. Ja, wirklich, ja. Weil, wie gesagt, ich dachte so, na, den wird man schlimmstenfalls gar nicht mehr sehen, so, ne? Wie das dann so ist, ne? Weil, ja, wenn man dann schwer krank ist. Aber gut, fand ich dann sehr interessant. So, das war er, meine Güte, der News-Teil. Ja. So, heute, guck mal, eine Lampe jetzt mehr. Sieht aus wie eine Leuchtstofflampe. Ich bin auch so ein bisschen unschlüssig. Also das ist jetzt für die Leute, die nicht den Ton hören, sondern die sich das Bild dazu gönnen und sagen so, Mensch, wollen wir den alten Mann nicht nur hören, sondern auch sehen. Aber jetzt habe ich da, ich bin noch nicht sicher hier mit der, was ist denn die richtige Position, wenn man da ein bisschen mehr von der sieht? So, ja, schauen wir mal. Man kann auch andere Farben machen. Also es muss jetzt gar nicht blau sein, aber ich dachte so auch eigentlich. Vor allen Dingen so bekommt dieser Vorhang, der war da immer so ein bisschen blöd. So, jetzt ist er ein bisschen beleuchtet. Also ja, gut. Ich selber höre Podcasts ja super, super, super gerne. Aber ich gucke mir da kein Bild zu an, ne? Also das, wobei, wenn ich jetzt aber natürlich als YouTuber einen Podcast mache, dann wird ja gefühlt irgendwie erwartet, dass ich ein Bild mache. So, also von daher. So. Es ist aber auch, also es gibt glaube ich nicht so viele, die wirklich, also im Kreuzfahrtbereich, die wirklich alleine immer im Stück reden, ist glaube ich eher selten. Es gibt ja doch einige Kreuzfahrt-Podcasts in Deutschland, aber ja, dass da nun einer die ganze Zeit redet, ist glaube ich nicht so häufig. Aber gut, jeder wie er denkt. Ich war unterwegs 2 Wochen auf Transatlantikreise mit der Valiant Lady von Virgin Voyages. Ja, ich war von New York nach Barcelona unterwegs, war geflogen nach Helsinki erst und von Helsinki dann weiter nach New York. Das war, ich hatte für den Flug One Way, hatte ich irgendwie mit Koffer 240 Euro plus 70 den Koffer, hatte ich 310 Euro bezahlt so. Und dann dachte ich, ich frage mal in Helsinki, wie sieht es denn aus mit Upgrades in die höheren Klassen, also Premium Economy, Business Class. So, dann haben sie angeboten Premium Economy 290, Business Class 690. Und dann dachte ich so, okay, ich habe jetzt noch einiges zu tun, ich muss noch einiges arbeiten. Und da brauche ich eigentlich schon idealerweise gute Bedingungen. Und da habe ich gesagt so, okay, mache jetzt Business Class. Diese Business Class bei Finnair war wirklich wunderbar, weil man da sehr abgeschieden ist. Also die haben eine 1-2-1-Bestuhlung, also ein Sitz, zwei Sitze, ein Sitz. Und es ist so, dass ich da wirklich komplett abgeschieden bin. Ich hatte auch nur einen Einzelsitz dann am Fenster. Und das war wirklich extrem angenehm. Ja, man sieht eigentlich, also nicht, dass ich keinen sehen möchte, so ist ja nicht, aber es war angenehm, wenn man da gar keinen anderen sieht. Ja, extrem, also das war wirklich richtig gut. Ja, also ich bin in meinem Leben noch nicht so häufig Business Class geflogen. Auf der Langstrecke kann man, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wobei viel ist ja immer relativ, aber ja, ich denke immer, naja Gott, wenn man da tagsüber irgendwo hinfliegt, das ist da nicht so schlimm, weil man startet den Flug in guter Verfassung und dann ist man da halt 9 Stunden oder was es war, ist man halt unterwegs und dann ist man irgendwann da. So, wenn es jetzt aber so war wie in dem Fall, dass ich dachte so, okay, bevor ich da jetzt auf dem Schiff bin, muss ich nochmal einiges erledigen, einige Sachen auch noch machen, die ich nicht an Bord machen kann und weil da auch noch was hochzuladen ist und vorbereiten ist für YouTube und so weiter. So, dann kann man es dann sicherlich machen und so. Also war sehr angenehm. Flug nach JFK, John F. Kennedy und der Flughafen, also jetzt nicht Newark oder so. Und dann ging es erstmal ins Hotel nach Brooklyn und das war ziemlich oll. Also für $170 oder was es gekostet hat, kann man da nicht so viel erwarten. Aber gut, diese eine Nacht geht dann auch vorüber und dann war am nächsten Tag Einschiffung in Brooklyn im Terminal. Also es gibt ja Manhattan, hat man das Terminal in Brooklyn oder dann eben da, wo Royal Caribbean, mein Schiff und so abfahren, in New Jersey, weiter weg in, jetzt habe ich den Hafennamen vergessen, aber macht nichts. Das war jedenfalls Brooklyn bei fürchterlichstem Wetter an dem Tag, grau, regnerisch und so, also das war alles nix, also es war auch frisch und kalt und so, also das hatte ich mir alles anders vorgestellt. Der eine oder andere war ja beim Auslauf-Livestream dabei, wobei das war wieder so ein Livestream, wo wir gar nicht ausgelaufen sind, obwohl es geplant war, das hat noch über 3 Stunden danach gedauert, also gut, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so Freunde, das war's, aber ja. Gut, es war ja mein zweites Mal mit Virgin Voyages. Ja, die Reederei, die man im Moment nur im Ausland bucht, weil man es in Deutschland schlicht noch nicht buchen kann. Ja, aber das soll einen ja nicht abschrecken. Also mir persönlich hat das Konzept dann an Bord wieder ausgesprochen gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen das Problem mit dem Essen. Das ist halt teilweise dann doch zu gut, zu verführerisch, zu lecker. Und am Ende habe ich das Gefühl, so nach 2 Wochen, ich platze. Das muss man jetzt mühsam wieder kompensieren hier. Ja, ich habe ja dann das Konzept, dass ich ausschließlich Spezialitätenrestaurants habe, die im Reisepreis enthalten sind. So, das war wieder sehr gut. Ich habe auch in allen mal essen können. Man hat dann halt so begehrtere wie das Steakhouse oder wie das italienische Restaurant. Da wird es schwierig, wenn ich jetzt koreanisch am Grilltisch sitzen will. Da kann ich ja jeden Abend essen, da ist immer was frei. Dann gibt es noch Test Kitchen, das ist so Fine Dining mit etwas experimentelleren Menüs. Da kommt man auch relativ gut rein. Und was habe ich noch vergessen? Razzle Dazzle, das Schiff wird jetzt nach dieser Reise umgebaut und kommt in die Werft nach 5 Jahren, glaube ich. Und das wird jetzt zum Inder, das Razzle Dazzle. Und habe ich noch eins vergessen? Steakhouse, The Wake, ja. Und ja, also das hat eigentlich alles gut geklappt und ansonsten gehe ich in die The Galley. The Galley ist eher ein Food Court als ein Buffet-Restaurant, weil ich wirklich so einzelne Stationen habe, wo ich jeweils meistens à la minute zubereitete Sachen bekomme, dann mit Bedienung, also da bediene ich mich nicht selber. Ja, also Essenskonzept hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, teilweise ein bisschen zu verführerisch, weil wenn du dann da so Mandelcroissants liegen siehst, dann denkst du so, ach, meine Güte. Also der Trend geht zum Zweitfrühstück, also komm, Mandelcroissant. Ich sage ja immer, der Genuss muss größer sein als der Schaden. Das war also gegeben, weil das war so lecker, dass ich dann denke so, ach komm, na dafür fastest du auch mal einen halben Tag, ne, dann beim nächsten Mal. Ja, also das war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, mit der Kabine, ich bin mit der Kabine im Prinzip im Großen und Ganzen zufrieden. Die Matratze ist ein Tick zu dünn, also da freut man sich dann nach 2 Wochen, dass man zu Hause ist, dass es wieder ein bisschen dicker wird. Ja, das war so eine Sache. Das Wetter auf dieser Reise von New York nach Barcelona Ende April. Ja, ich hätte mir es besser erhofft, sage ich mal, aber irgendwie habe ich auch zu wenig drüber nachgedacht. Man ist ja doch mit New York, ist man ja relativ weit nördlich, dass man jetzt in New York Ende April keinen Hochsommer erwarten kann, das hätte einem eigentlich klar sein müssen, sondern dass es da der April macht, was er will, dass es eher dann so in die Richtung ist. Ja, und das war dann halt so, dass man ja dann eben relativ weit nördlich auch unterwegs ist auf der Route. 5 Tage, dann erstmal bis zu den Azoren, dann weiter Madeira, dann haben wir Marokko dabei gehabt, dann Malaga, Palma de Mallorca und Barcelona, ja. Also das Wetter war wirklich an locker 80% der Tage nicht so gut. Ja, andererseits muss man sagen, es führte dann dazu, dass sich relativ viel abspielte auf dem Schiff in den Innenräumen. Das war aber nicht so voll. Ich habe was gehört von 2400 Gästen bei 2700 Kapazität für Doppelbelegung. Das war relativ entspannt, muss ich sagen. Also man hat jetzt nie Chaos gehabt, nie zu voll und so. Also das hat sich gut verteilt. Das ist wirklich eine angenehme Schiffsgröße, ja. Es war angenehm vom Publikum, also Virgin ist sehr stolz darauf, dass sie es nach den paar Jahren, wo es die gibt, seit 2021, dass sie es geschafft haben, jetzt schon auf 45% Wiederholer zu bekommen, hat mir ein General Manager da erzählt, den ich mal im Fahrstuhl getroffen habe. Man weiß immer gar nicht, wem man da eigentlich begegnet, weil das ist, also die haben keine Streifen auf der Schulter, sehen auch gar nicht so aus, also ob es ein Kellner ist oder Offizier, siehst du eigentlich gar nicht, du musst schon sehr genau hier auf das Namensschild gucken und dann stand da General Manager, dachte ich, na den quatsche ich mal an. Weil das ist ja auch der Vorteil, der weiß auch gar nicht, ich komme da hin, der weiß ja gar nicht, was ich mache. Das ist alles sehr, sehr angenehm. So erzählen die Leute vielleicht auch mal Sachen, als wenn sie wissen, so Mensch, der ist da nun hier in Deutschland, da eine gewisse Nummer und so, dann ja, sehr viel besser, da weiß gar keiner, wer man da ist. Also alles gut. Ja, auch was auch sehr angenehm ist, muss ich sagen, es gibt auf Virgin quasi keine Durchsagen. Das ist ein Faktor, ja, das ist ja so simpel eigentlich. Es gibt keine Durchsagen. So ein bisschen am Einschiffungstag und ein kleines bisschen dann am Abreisetag, aber ansonsten quasi nicht. Höchstens mal, wenn Crew Drill ist während so einer Reise, dann gibt es auch schon mal eine Durchsage. Aber nicht so dieses so, ja, wir sind jetzt angekommen und dann gehen sie jetzt auf dieses Deck und dann hat man diesen Stress, weil man immer denkt, so, man hört da dumpf, draußen auf dem Gang hört man irgendwas und dann denkt man so, oh, ist es jetzt wichtig, dann gehst du zum Gang. So, das ist also ganz furchtbar. Diese ganzen Informationen übermittelt man als Push-Nachricht in der App. Da steht dann, hallo, herzlich willkommen, oder natürlich auf Englisch alles, wir sind jetzt in Palma ist richtig, de Mallorca. Ausgang ist heute auf Deck 7, meinetwegen in der Mitte. Und ja, da weiß man Bescheid. Das ist echt gut gemacht, ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, das ist ja nun auch viel, ja, so, dass man mit den Durchsagen Leute dazu irgendwas motivieren will, was dann Geld kostet. Wenn man das nun alles gar nicht macht, da frage ich mich dann immer, na, verdienen sie denn überhaupt genug Geld? Also, ja, das ist so ein bisschen so eine Sache. Ja, also, da ist mein zweischneidiges Schwert. Wobei, ehrlicherweise, man bekommt dann auch Push-Nachrichten, die gehen dann in Richtung Werbung. Oh, die Veranstaltung wird ganz schnell, füllt sich das schon, sie sollten schnell buchen, ihr solltet schnell buchen. Immer so, ja, naja. Gut, das ist gewesen. So, und ich habe erstmals, die Scarlet Night erlebt auf dem Pooldeck. Das ist eine Veranstaltung, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das ist dann so eine Party, die ist, ich weiß nicht, ob es immer so 75 Minuten ist, 22:45 bis Mitternacht. Da sind dann Tänzer und alle in Rot und die ganzen Gäste haben alle was Rotes an. Ich hatte auch ein rotes T-Shirt an, wie sich das gehört. Hatte ich mir extra noch gekauft, weil Rot jetzt irgendwie nicht so meine Farbe ist, aber ja, und das war wirklich eine sehr ausgelassene Veranstaltung da draußen. Ja. Ach so, wie viel habe ich denn? Virgin ist ja nun, was Getränke angeht, die einzige Reederei, glaube ich, die es noch so gibt. Also jetzt so von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Jetzt nicht hier da unser Hunter-Virus-Schiff. Es gibt ja wirklich so kleine Anbieter, die. Ob die da jetzt ein Getränkepaket haben, das weiß ich natürlich nicht, ne? Aber was nun die großen Anbieter angeht, sind, glaube ich, die einzigen, die kein Getränkepaket hatten. Ich hatte dann also gemacht, dass ich, was man machen kann, man kann Geld aufladen. $200 habe ich eingezahlt und habe dann $225 zum Konsumieren bekommen, weil ich so dachte, ach naja, 2 Wochen, da trinkst du gar nicht so viel. Das stimmt schon. Es kam es nicht hin. Ich musste dann noch ein bisschen nachzahlen. Und wenn man dann Dollar, Euro und so sieht, ich habe am Ende für Getränke in 2 Wochen bezahlt 200 €. Das ist nichts tatsächlich. An 2 Tagen habe ich mir, glaube ich, mal Cocktails getrunken, an einem, ein, zwei Tagen auch mal Wein, aber sonst habe ich dann so überwiegend meinen Kaffee mir da geholt. Immer beim, wie heißt es, Grounds Coffee oder was? Das ist so, so ein Coffeeshop-mäßig. Da gibt es natürlich den Kaffee aus einer Siebträgermaschine und drei wahnsinnig freundliche Crew. Mr. Matthias, so hello, good morning, single espresso, yes, in a ceramic cup. Ja, weil ich habe immer, ich will immer das Zeug nicht da in ihrem dem Lieblings ja der im Lieblingsbehältnis der Amerikaner, der Pappbecher, das mag ich ja nicht, also deswegen, ich hätte da schon gerne bitte den Keramikbecher, war aber kein Problem und die wussten da mal Bescheid und wahnsinnig freundlich. Ja, also wie gesagt, für Getränke nicht viel bezahlt, da ich baue da kein Getränkepaket, aber ich habe natürlich jetzt auch nicht vor, jetzt auf so einer Reise mir da die Kante zu geben, und wenn man das mal vorhatte, macht man das mal einen Tag und dann ist auch gut. Also ja, was ich wahnsinnig oder was ich irre fand, die unglaubliche Freundlichkeit der Crew. Natürlich reden wir da gerne drüber, dass sie häufig ja freundlich ist, aber so übermäßig freundlich wie da, weiß ich, habe ich lange nicht erlebt. Also auch immer, da war einer, der hatte früher bei MSC gearbeitet und der war jetzt da in dem The Galley, also in diesem Food Court, wenn man so will, der kam immer morgens an, good morning Matthias, how are you und so, ich so wahnsinnig freundlich. Und was ich wirklich dann auch interessant fand, es gibt an Bord, ja, in dem Sinne jetzt nicht so die Trinkgeldkultur. Ich habe bei Zahlungen jetzt auf dem elektronischen Wege, wenn ich jetzt also meinen Kaffee da kaufe, halte da mein Armband, was ich hier habe mit dem Chip, halte ich daran. Es wird mir jetzt an keiner Stelle jetzt eine Möglichkeit präsentiert, da irgendwie Trinkgeld zu geben. Also ich weiß gar nicht, wenn man das wirklich gezielt anspricht oder auch im Restaurant, wenn ich Getränke bestelle, Softdrinks überall auf dem Schiff inklusive. Wenn ich Getränke bestelle, am Ende aus in einem Restaurant, da kriege ich nichts mehr vorgelegt. So, ich habe keinen gesehen, also jetzt nicht so, dass da jetzt großzügig auch Dollarscheine verteilt wurden, habe ich auch nicht gesehen. Das scheint dort nicht so zu sein. Ja. Es ist allerdings so, dass ich pro Tag eine Trinkgeldpauschale bezahle, wo man sagt, wo die Reederei sagt, es geht 100% in die Crew. Das sind $22. Wenn ich es vorher bezahle, $20 vor der Reise. Ich als Sparfuchs habe es natürlich dann vor der Reise bezahlt, ganz kurz vor der Reise, weil ich dachte, naja, wenn ich das Monate vorher bezahle, weiß ich ja gar nicht, wenn es nicht stattfindet, kriegt man es nämlich nicht erstattet, aber naja, gut, anderes Thema. Naja, und ich persönlich muss sagen, mein Gewissen ist damit dann völlig einwandfrei, weil ich denke so, hier, liebe Freunde, ihr habt von mir $20 am Tag, was ich für Trinkgeld schon ja so jetzt so ganz anständig finde, ja, aber... Ja, und wie gesagt, die haben, also dann gibt es so eine Station, wo ich mir in der The Galley, der Food Court, wo ich so gegrillte Sandwiches bekomme, überwiegend gegrillt, aber auch Avocado-Toast oder Brot mit Lachs, die da gearbeitet hat, ich weiß ihren Namen nicht, Good Morning, Honey und so, also die war immer so nein, dann Good Morning, My Love und so, also die war so nett, jetzt muss man aber auch sagen, wie es in den Spiegel rein, nee, wie sagt man, es gibt ja da so ein Sprichwort, komme ich nicht drauf. Es ist aber natürlich so, dass bei diesen amerikanisch geprägten Anbietern, es ist die gegenseitige Liebenswürdigkeit ist dort weiter ausgeprägt, ja. Weil das ist da nicht, wenn da irgendein Muffelkopf jetzt ankommt, so, da hat ja die Crew jetzt auch nicht Lust, da jetzt irgendwie immer so, hello, good morning, honey, sondern, ja, also ich bin da immer so, man hat da im Grunde, wenn ich sage, mit dem Dauergrinsen, so kann man es nicht sagen, aber das war schon so mit einem sehr positiver Vibe, ja. Also das war dort auf jeden Fall ganz besonders ausgeprägt. Das ist mir wieder, ja, in Erinnerung geblieben. So, Essen, ja, wie gesagt, häufig zu gut. Es ist dort so, dass auch sehr viel da gemacht wird mit Snacks, wenn man so will. Also ich habe extra Pizza-Restaurant, ich habe Eis, ist eine Eisbar, ist inklusive. Ich habe an der einen Bar, kann ich mir so Hotdogs machen lassen, so mit Pastrami, ein Reuben-Hotdog mit Pastrami und Sauerkraut. Ja, war schon lecker. Wie gesagt, jetzt muss ich mit den Folgen leben, aber gut. Wie gut, dass es schnell aufs nächste Schiff geht, denn... Weil bin ich denn überhaupt wiedergekommen? Am Samstag, ja. Ach so, Abreise. Abreise kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Barcelona. Ja, es gibt so ein neues Einreiseverfahren für Nicht-EU-Traveler, also für Reisende nicht in der, aus der EU, die dann bei der Einreise in die EU müssen biometrische Daten erhoben werden. Das geschieht an so einem Totem, an so einem Apparat, wo man dann Fingerabdrücke und so weiter genommen werden. So, das dauert lange, das ist ein neuer Prozess und dementsprechend war man total nervös. Oh Gott, die Ausschiffung wird sehr viel länger dauern als sonst. Liebe Gäste, geht bitte schon um 8 Uhr bei Deck 13, war dann angedacht, so 8.45 Uhr von Bord gehen, weil sonst kannst du bei Virgin 10 Uhr, 10.30 Uhr auf der Kabine bleiben sogar am Abreisetag. Das ist echt irre. Ja, das ging jetzt nicht oder beziehungsweise hätte man wahrscheinlich machen können, aber ich wollte jetzt nicht derjenige sein, der dann um 12.40 Uhr seinen Flug verpasst hat. Naja, jedenfalls, ich habe jetzt gehört von einigen, die ich auch kennengelernt habe auf der Reise, die sind früh morgens dann 17:45 schon runter, weil sie dachten so, na, das ist besser. Da war es voll. Als ich dann um 9:15 kam, war alles leer. Ich hätte auch nicht an diesen Apparat gemusst, das hat mir Guest Service falsch gesagt. Doch, auch für EU, war aber nicht. Ja. Also kurz den Ausweis gezeigt, extra Schlange für EU. Und ja, also das spielt eine Rolle, wenn die Reise startete außerhalb der EU und dann endet sie halt dann in der EU und da müssen die Nicht-EU-Bürger da eben ihre biometrischen Daten abgeben. So, jetzt war es 8.45 Uhr. Jetzt bin ich ja immer experimentierfreudig. Ich wollte mal sehen, wie ist denn das mit öffentlichen Verkehrsmitteln da wegzukommen in Barcelona? Weil ich finde das irgendwie immer so, ja, so ein bisschen Quatsch, ja, das quatsche ich, dass man da eigentlich nur entweder Reedereitransfer, der kostet dann knapp unterm Taxi, also in dem Fall hätte er $40 gekostet, oder aber man nimmt Taxi, Uber zum Pauschal, wobei Uber gibt es da nur als Taxi sozusagen, also deswegen ist der gleiche Preis, €46. Das kann man also machen, aber ich finde es irgendwie immer so ein bisschen blöd, dann alleine in so einem Taxi und dann fährt er da alleine. Also ich finde es irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Naja, und ich dachte, ich teste mal, wie geht denn das mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Es gibt einen Cruise-Bus, wenn man so heißt der, glaube ich, Cruise-Bus, genau. Der fährt an jedem Terminal vorbei, fährt dann so vielleicht alle 20 Minuten. So, dann habe ich den auch gefunden, die Bushaltestelle, bin dann dahin. So, dann zahlst du also drei Euro für diesen Cruise-Bus. Der Cruise-Bus ist dann allerdings erstmal noch zu anderen Terminals gefahren. Auf diesem, wer das in Barcelona kennt, die sind ja nun alle hintereinander. So, und dann bei MSC, da war es richtig voll. Bei mir bin ich eingestiegen und noch ein anderer, ich glaube, war auch ein Deutscher. Aber einer, der nicht gesprochen hat. Manche Deutsche wollen ja auch ihre Ruhe haben. Und ja, dann bei MSC war große Schlange so und dann hat das also ewig gedauert, bis wir aus diesem ganzen Hafenbereich überhaupt raus waren. Am Ende vom Terminal bis zu diesem Platz an dem World Trade Center da in Barcelona, 3/4 Stunde, $3 bezahlt. So, jetzt bin ich ja da noch nicht am Flughafen. Was mache ich dann? Ich steige dann um in einen Linienbus. Der Linienbus, da zahle ich dann, also beim Cruise-Bus, der ist außerhalb des Tarifsystems, da muss ich einmal bezahlen, aber der Linienbus, das ist dann der Tarifverbund sozusagen, da halte ich einmal kurz meine Kreditkarte ran beim Einsteigen, dann kann ich fahren, das sind glaube ich 2,75 Euro. So, dann fahre ich damit ein Stückchen. So, dann muss ich umsteigen wiederum in den Flughafenbus. Flughafenbus zum Terminal 1 oder Terminal 2. In dem Fall war es die Lufthansa, Terminal 1. Ja, und da fährst du dann nochmal, keine Ahnung, halbe Stunde. Gesamtreisezeit, naja, 1:50 ungefähr oder 1:45, keine Ahnung, so die Größenordnung. Bei Kosten von 3 Euro, 2,75. Ach so, was hat der Dings, der Flughafenbus hat gekostet, ich glaube 6,75 oder irgendwie sowas, 59, 11,50. Also so 12, 13 Euro ist man dann am Ende los und man hätte für 46 ein Taxi nehmen können. Also sagen wir mal so, so wenig sinnvoll das auch ist, dass da Autos mit einer Person dann drin da zum Flughafen fahren und wieder zurück, was total Quatsch ist aus meiner Sicht. Aber gut, es ist also so wenig sinnvoll, es ist aber auch dafür wirklich günstig, ne? Wenn du überlegst, wie schnell das geht und dagegen ist, das ist wirklich so gemacht, diese öffentliche Verkehrsgeschichte, dass man das besser nicht macht. Ja, aber man muss eben auch sagen, so als Kommune, als Stadt, es ist ja nun nicht Aufgabe da, Infrastruktur zu schaffen für die ganzen Kreuzfahrtgäste. Das sollen die Reedereien mal selber machen, dass sie da für ihre Gäste das beschaffen und denen dann auch verkaufen, was die brauchen, so, ne? Also verstehe ich total. Aber es ist dann manchmal so für mich, wenn ich dann Zeit habe, denke ich so, ach, das probiere ich jetzt mal aus. Oder aber auch heute, es gibt mittlerweile einen Bus, der fährt hier in Hamburg von der Station Elbbrücken, wo ich mit der S-Bahn hinkomme, oder U-Bahn von den Elbbrücken, fährt dieser Bus bis zum Kreuzfahrtterminal Steinwerder. Denke ich so, was, dass ich das noch erleben darf? Das war mir nicht bekannt. Heute muss ich da hin. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, auch das funktioniert nicht, wenn das jetzt mein Schiff Relax 4000 Gäste machen. Das funktioniert nicht. Dann stehst du da, Elbbrücken, also das können so einige machen, die mutig sind, wie ich. Also ich werde es ja ausprobieren, ihr werdet es ja hören dann, wenn das irgendwie nicht klappt. Wenn dann da 4000 Leute stehen an der Station und dann ein Bus vorfährt, dann, naja, ich gucke mal. Also, aber gut, dass es das mittlerweile gibt, das werde ich dann ausprobieren, denn es geht jetzt heute am Donnerstag für mich auf die Mein Schiff Relax. Das erste Mal für mich mit Gästen in dieser Schiffsklasse auf die Eventreise Stars del Mar. Gott, sind wir schon bei einer Stunde jetzt hier. Was ist denn los heute? Also, Eventreise Stars del Mar, da bin ich ja mit einer Gruppe am Start von ziemlich genau 50 Leuten. 50 Leute sind es, die gesagt haben, Mensch, wir wollen da mit dir hin. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Fury in the Slaughterhouse, Hermes House Band, dann Ross Anthony. Der ist doch bei Let's Dance eigentlich am Freitag. Da bin ich aber gespannt, wie sie das machen. Ob er vielleicht am Donnerstag da ist, dann Freitag weg ist am Seetag und dann Samstag wieder in Kopenhagen dazukommt. Schauen wir mal. Bin ich echt gespannt, wie sie das gelöst haben. Weil so diese Künstlerverträge werden eigentlich immer so gemacht, dass für den so, dass dann da festgehalten ist, dass Fernsehauftritte Priorität haben, weil die halt so viel wert sind. Also gar nicht jetzt unbedingt vom Honorar, sondern so vom, ja, der Mediawert, also was die Bekanntheit und so weiter angeht. Ne? Ja, also bin ich gespannt, Ross Anthony. Stars del Mar, Wetter, ja, ist so mittel, also hätten wir uns sicherlich im Mai hier mehr erhofft, aber gut, ich denke, es wird trotzdem eine gute Stimmung werden. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Ja, freue mich da auch auf die Gruppe auf jeden Fall. Also, siehst du, das wäre vielleicht ein Grund hier, den Podcast schon mal morgens freizuschalten und gar nicht erst am Donnerstagabend. Dann könnt ihr das nämlich schon hören hier, wenn ihr da auf der Anreise seid sozusagen. So, ja, da sind dann so ein paar Treffen geplant. Das war gar nicht so einfach, weil das ist natürlich, bei so einer Eventreise ist natürlich eh schon jede Menge los. Und dann war die Frage so, ja, wo trifft man sich denn eigentlich und wann macht man das? Aber das haben wir jetzt ganz gut zusammen mit dem Veranstalter haben wir das jetzt ganz gut, denke ich, hinbekommen. Haben dann immer mal so Treffen, ich habe das Meet and Greet genannt, wo man dann ja, sich trifft, ein bisschen Zeit verbringen kann. Und Begrüßung machen wir offiziell und mal schauen, ob wir das auslaufen. Hatte ich so vorgeschlagen an der, wie heißt das vorne? Nee, nicht Agora? Agora? Nee, ich kenne die Namen noch nicht. Agora ist doch hinten, oder nicht? Nee, wie heißt das? Mistral, die Mistral-Bar vorne. Da hatte ich vorgeschlagen, das Auslaufen. Da muss man natürlich gucken. Also wenn wir jetzt heute so am Tag der, einen Tag vorher, was sagt der Wetterbericht, muss man mal ein bisschen gucken. Wenn es natürlich frisch ist und regnerisch, also für Hamburg, wenn ich jetzt gucke, am Donnerstag, ja, maximal 12 Grad. Ja, idealerweise ist es dann trocken, dann geht es. Also, ja, schauen wir mal. Stars del Mar, 3 Nächte, Seetag, Kopenhagen, Kiel. Ja, mein erstes Mal Stars del Mar, also schauen wir mal. So, jetzt kurzer Blick noch, Mensch, was ihr so bucht. Und da geht es auch um meine nächste oder dann die Follower-Reise danach. Denn das Ganze wird sein auf der Viva Enjoy im November auf der Donau ab bis Wien. Mal was anderes, hat man die Möglichkeit, Wien noch individuell davor zu machen oder danach. Ist ja eine ganz gute Gelegenheit, werde ich auch so machen. Und es sind schon viele, viele dabei, die vor allen Dingen auch viele, die schon mal dabei waren bei irgendeiner Reise. Da freue ich mich sehr drauf. Auf Christiane, auf Wolfgang, auf Wilfried und Marion. Oh Gott, ist peinlich ist jetzt. Wilfried und Marion. Das wäre ja peinlich, Mensch, wenn ihr das jetzt hört. Wilfried und Marion und so, das wäre ja peinlich. Also, so, jetzt sind die beleidigt, die ich nicht erwähnt habe, aber der Gerd ist dabei. So, alles auch schon Leute, die häufiger dabei waren. Wie heißt der Mann von Christiane? Ah, na gut. Ich will mein mangelndes Erinnerungsvermögen hier, will ich jetzt hier nicht so offen herumtragen. Also die Infos auf der Reise findet ihr zu more.de. Das ist dann nur über die Seite buchbar. Steht auch dann da, über das Buchungsformular wird eine Anfrage gestellt. Das läuft nicht über das übliche Buchungs- und Beratungsteam, aber es ist relativ einfach. Also hat bislang jeder hingekommen. Wobei es gab wohl Probleme, das Geburtsdatum auszuwählen. Also wenn das nicht klappt, dann hat einer schon ganz wütend geschrieben, er hätte überhaupt gar keine Lust, jetzt hier mehr mitzufahren, weil ihm das nicht gelungen war. Ich so, naja, Also das ist so bei dieser ganzen Geschichte, es ist so das gemeinsame Erleben auf dieser Reise, das Kennenlernen, das Miteinander, das steht irgendwie im Vordergrund. Es ist jetzt nicht so, dass ich in der Lage bin, so die perfekte Buchungsexperience da online zu bieten. Also da kann dann schon mal sowas passieren. Wenn ihr da Probleme habt mit dem Geburtsdatum, schreibt's, wählt das oder lasst es da, wie es steht, geboren 2026 und dann schreibt ihr in die Kommentare, das Geburtsdatum ist anders. Geht alles, ja. Das nur am Rande. So, meine Güte, jetzt war ich heute aber auch im Redeschwall. Das war Folge 24. Folge 25 wird sehr, sehr spannend. Da habe ich wieder einen hochinteressanten Gast. Und ich will noch gar nicht zu viel verraten. Deswegen, wir hören uns, was den Podcast angeht, sehen uns, was den Podcast angeht, in 2 Wochen wieder. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.